Paulus macht deutlich, dass wir das Kreuz Christi verkünden, wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Wer verkündigt? Für uns ist das so selbstverständlich, dass wir das Abendmahl miteinander feiern und das, was wir damit zum Ausdruck bringen, dass wir gar nicht mehr merken, was wir da tun, manchmal jedenfalls. Ein junger Moslem hat mir gesagt, ein Ägypter, Vater Imam, wenn ich 5 Minuten morgens zum ersten Gebet zu spät kam, hat mein Vater gesagt, das gilt nicht. Dieses Gebet gilt nicht vor Gott. Es kommt 5 Minuten zu spät. Er sagte mir, er hat sich immer schon überlegt, warum, wenn wir von einem Gott der Ewigkeit verkünden, warum gilt mein Gebet vor Gott nicht, wenn ich 5 Minuten zu spät komme? Wenn mein Heil von frommen Taten abhängig ist, müssen diese Taten, die ich tue, perfekt sein. Nicht zu spät, nicht zu lang, nicht zu kurz, nicht zu dick, nicht zu dünn. Alles muss genau passen. Wenn es nicht genau passt, gilt es vor Gott nicht. Es muss ganz und gar richtig sein. Er sagte mir, er ist damals als junger Mann schon ins Grübeln gekommen. Wenn wir von einem Gott der Ewigkeit reden, wieso sind meine 5 Minuten dann nicht in Ordnung? Wieso hat Gott dann Probleme mit meiner Zeit? Wenn ich mir den Himmel erarbeiten muss durch mein Tun, durch meine guten Taten, durch meine perfekten guten Taten, wer käme in den Himmel? Wer könnte von Erlösung reden? Erlösung wäre dann hart erarbeitet. Es wäre keine Befreiung. Es wäre letztlich eine Art Knechtschaft. Und so hat der junge Mann, ein Ägypter, das verstanden, das wahrgenommen. Das, was mein Vater mir vorlebt und mit Druck darauf hingearbeitet hat, das war keine frohe Sache. Es war hart. Es musste ja perfekt sein. Wir verkünden einen neuen Bund, den wir nehmen dürfen. Nur nehmen dürfen. Nur nehmen können. Weil er für uns alles getan hat. Sein ganzes Leben hat er für uns gegeben. Für uns ist es so selbstverständlich. Für andere Menschen ist das eine neue Botschaft, eine Herausforderung. Auch ein Fragen, kann das denn sein, dass ich gar nichts dazu tun kann? Ich würde gerne was tun, ich würde gerne etwas leisten. Wir sind ja nun in einer Leistungsgesellschaft, wir müssen etwas leisten. Das, was wir tun, muss gut sein, muss ja auch verkauft werden. Wir verkünden das Kreuz Christi mit dem Abendmahl. Verkünden, dass er für uns alles getan hat und weisen darauf hin, dass er uns mit seiner Liebe begegnet und begegnet ist. Das ist so, als wenn man in einem Restaurant mit seiner Familie ist und dann den Ober herbeiwinkt, weil zu Ende, wir wollen nach Hause, und dann sagt dir jemand, da drüben, der Gast, der gerade gegangen ist, hat beim Rausgehen nicht nur für sich bezahlt, sondern für euch alle auch. Für sie ist schon die Rechnung bezahlt. Was für eine Botschaft wäre das? Wie wäre das bei uns an? Wie würde das bei uns ankommen, wenn jemand für uns bezahlt hat? Wir feiern mit dem Abendmahl, die Feier des Abendmahls redet davon, dass jemand für uns bezahlt hat. Nicht nur, dass wir aus dem Restaurant wieder rauskommen, sondern dass wir in die Ewigkeit Gottes hinein dürfen. Was für eine Botschaft. Für uns etwas Selbstverständliches, aber für jemanden, der sowas noch nie erlebt hat, eine Herausforderung. Kann das denn sein? Haben Sie sich nicht vertan? Das geht doch gar nicht. Habe ich noch nie erlebt, sowas? Das gibt es doch gar nicht. Warum geschieht uns das? Gilt das hier für alle? Frohe Botschaft. Die Erfahrung des Paulus bei so einer frohen Botschaft sind ganz unterschiedlich gewesen. Er berichtet in dem Predigtext, um den es heute geht, davon, dass einige das nicht glauben können, dass einige sich darüber ärgern, das als Gotteslästerung empfinden, dass einige das für den größten Blödsinn aller Zeiten halten und einige sich so darüber freuen, dass ihr ganzes Leben sich verändert. Es ist doch merkwürdig, wie würdest du auf so eine Situation im Restaurant reagieren? Normalerweise so eine frohe Botschaft würde mit großer Freude entgegengenommen. Paulus ist erstaunt, bei den ganzen Gemeinden, in den Städten, in denen er überall Gemeinden gegründet hat, wie unterschiedlich die Menschen auf die frohe Botschaft vom Kreuz reagieren. 1. Korinther 1, die Verse 18, 21 bis 29. Denn das Wort vom Kreuz ist in den Augen derer, die verloren gehen, eine Torheit. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es zur Kraft Gottes geworden. Denn weil Gott es in seiner Weisheit der Welt unmöglich machte, ihn durch die eigene Weisheit zu erkennen, hat er es so eingerichtet, durch die Torheit der Predigt vom Kreuz die Glaubenden zu erretten. Juden fordern Zeichen und Wunder. Griechen dagegen suchen nach Erkenntnis und Weisheit. Wir aber predigen Christus am Fluchholz gekreuzigt. In den Augen der Juden ist das eine Gotteslästerung und für die Griechen eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen gleichermaßen, wird der gekreuzigte Christus zur Kraft Gottes und zu Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, auch wenn es in den Augen der Menschen töricht erscheint, ist dennoch weiser als die Weisheit der Menschen. Und was in den Augen der Menschen wie Schwäche aussieht, übertrifft doch alle Stärke der Menschen. Seht doch einmal euch selbst an. Nicht viele Weise, Mächtige und Edle sind unter euch, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nichts ist, damit er das, was etwas sein will, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Mensch rühmen kann. Was folgt bei einer Leistungsgesellschaft, wenn man wirklich gut ist, wenn man vielleicht Marktführer ist? Wenn man Geschäftsführer so eines Marktführers ist, für irgendein Spezialprodukt, was sich super gut verkauft. Wenn man etwas ist, jemand ist, guck mal, der ist Geschäftsführer dieser Firma. Und dann darf man nichts zu seiner Ewigkeit hinzutun. Wo man doch gewohnt ist, immer nur Gutes und das Beste abzuliefern. Und dann darf man bei Gott sich nur beschenken lassen. Ist das nicht ärgerlich? Ist das nicht eine Herausforderung? Man darf hier bei Gott nicht der Erste sein. Das will ich nicht. Das lasse ich nicht zu. Ich bin doch sonst der Erste. Es gehört geistlich zusammen, dass da, wo Gott uns alles schenkt, er auch denjenigen alles schenken möchte, die sonst in der Lage sind und gewohnt sind, alles zu leisten, selber zu leisten. Die Erfahrung des Reiches Gottes ist, diejenigen, die sich nicht gerne beschenken lassen, weil sie doch so selbstständig sind, finden den Weg selten ins Reich Gottes. Die Edlen, die was sind, die Fähigen, die etwas haben, die Reichen, die die Hände voll haben, sie fehlen im Reich Gottes. Diejenigen, die nichts haben, die angewiesen sind davon, dass ihnen jemand die Hände füllt, die sind dankbar für das, was Gott ihnen schenkt. Es ist seltsam, wenn wir als Menschen ärgerlich darauf reagieren, dass Gott uns den Himmel schenken möchte und wir uns darüber ärgern und das mit irgendwelchen Argumenten abtun. Das kann doch gar nicht sein. Das ist die Erfahrung des Paulus, so seltsam das ist. Eine frohe Botschaft, für dich ist die Rechnung schon bezahlt, sich darüber zu ärgern, zu sagen, nein, das nehme ich nicht an. Ich bin gewohnt, selber alles zu bezahlen. Woher kommt das? Das Wort vom Kreuz. Am Wort vom Kreuz, am Abendmahl, scheiden sich die Geister, merkwürdigerweise. Am Abendmahl, am Wort vom Kreuz, an der Verkündigung, dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat, scheiden sich die Geister. Es führt nicht dazu, dass alle zu Jesus hinströmen, sondern das führt dazu, dass einige sich darüber ärgern und Abstand nehmen. Paulus nennt zwei Beispiele, die Juden und die Griechen, die damals in damaliger Zeit für die Gemeinden dort im kleinen Asiatischen und auch im Korinthischen und so weiter prägend gewesen sind. Für die Griechen war Gott derjenige, der der Höchste ist, allmächtig, allwissend, alles in seiner Hand, derjenige, der alles kann, die Schöpfung ein Perfekt an Naturgesetzen, an Konstruktion. Gott ist ein Genie. Schaut euch die Schöpfung an. Derjenige, der vernünftig ist, der auch ein großes Genie ist, der kann sich Gott nähern und ihn verstehen, ihn erkennen. Alles das, was Gott tut, muss verstehbar, muss vernünftig, muss rational und rationell sein. Dass es ewiges Leben durch den Tod am Kreuz geben soll, ist Unsinn. Ist unlogisch. Das Leben durch den Tod. Entweder man ist tot, dann ist man tot, oder man lebt, dann ist man lebendig. Aber nicht das eine und das andere vermischen. Tot ist tot, lebendig ist lebendig. Leben durch den Tod, das kann nicht sein. Das gibt es nicht. Dieser Mann ist gescheitert am Kreuz. Er hat sein Ziel nicht erreicht. Unfähig. Ewiges Leben durch den, der im Kreuz gestorben ist, kann es nicht geben. Die Griechen haben es abgelehnt. So ein Unsinn, so ein Blödsinn. In Athen hat man Paulus gesagt, wir wollen dich ein andermal wiederhören. Was so ein Blödsinn. Bei den Juden ist es etwas anders. Juden, das auserwählte Volk Gottes, sie sind gewohnt, derjenige, der im Namen Gottes redet, ein Prophet, so wie Mose, der muss sich erweisen, dass er Prophet Gottes ist. Wer im Namen Gottes redet, muss etwa so wie Mose, wenn er redet, vorher seinen Stab auf die Erde werfen und dann wird es zur Schlange oder ins Wasser mit dem Stab schlagen, dann wird es blutrot, irgend sowas. Und wenn dann andere ihre Stäbe auch hinwerfen, muss mindestens der Stab des Propheten Gottes die anderen aufessen, auffressen. Ein Prophet muss erweisen, dass er Prophet Gottes ist. Zeichen und Wunder, es muss deutlich werden, dass Gott durch ihn handelt und durch ihn redet. Er muss Vollmacht haben. Und dann schau dir Jesus an. Derjenige, der den Segen Gottes geben will, der ist gescheitert am verfluchten Holz. Da, wo die Menschen hinkommen, die schlimmste Strafe, diejenigen, die von Gott verflucht sind. Und ich soll glauben, dass der Gesegnete am Ort des Fluches gestorben, gescheitert ist. Das ist Gotteslästerung. Das ist Gotteslästerung. Dass derjenige, der Segen bringen soll, der Messias sein soll, der am Kreuz stirbt. Am verfluchten Ort. So etwas, das kann es nicht sein. Das geht gar nicht. Wenn das die Haupttat dieses Mannes ist, dann ist er gescheitert und ist ein Hochstapler. Bis heute haben Juden an der Stelle ihre großen Probleme. Jesus kann nicht der Messias sein, denn er ist am verfluchten Ort gescheitert. Für uns ist vielleicht weder das eine noch das andere ein großes Problem. Für uns ist die Intoleranz Jesu vielleicht ein Problem, dass wir sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Man kann ja fromm sein. Das Frommsein wird ja wieder neu entdeckt, wird ja wieder neu auf den Leuchter gehoben. Man kann mittlerweile über religiöse Themen in Deutschland reden. Der eine kann so fromm sein, der andere kann so religiös sein, der andere hat diesen Gott oder jenen Gott. Aber dass einer sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich, das ist ein Ärgernis. Wir würden vielleicht heute an dieser Stelle hängen und sagen, wir ärgern uns über das, was wir mit dem Abendmahl zu hören bekommen. Entweder du gehörst zu Jesus und dann schenkt er dir das ewige Leben, oder du gehörst nicht zu Jesus, dann wirst du auch nicht mit ihm ewiges Leben haben. Das kann ich nicht glauben. Der Spitzensatz, den wir immer wieder mal hören, ich bin Christ, aber mit Jesus kann ich nichts anfangen. Ich bin Christ, ich gehe zur Kirche, immer mal wieder, Ostern oder Weihnachten oder wann auch immer, aber mit Jesus, das ist mir zu merkwürdig. Da, nee. Da sitzen wir im Restaurant und der Ober sagt, für Sie ist die Rechnung schon bezahlt, und wir ärgern uns darüber und sagen, nein, das kann es nicht geben. So nicht. So nicht. Die gleiche Situation, mit der Paulus konfrontiert wurde, bis hin, dass er mehrfach gesteinigt wurde. Es geht bis ins Körperliche, bis in den Spott hinein. Wenn wir Jesus verkündigen, mit dem, was er für uns getan hat, am Kreuz gestorben, und dieser hohe Anspruch, nur durch mich, nur in mir habt ihr Leben, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Tür, ich bin das Wasser des Lebens, ich bin das Brot des Lebens, niemand anders sonst. Da ecken wir heute an. Und doch ist es die Wahrheit, mit der wir in diese Welt gesandt sind. Mit der wir in diese Welt gesandt sind. Das Abendmahl macht deutlich, welchen Weg Gott geschaffen hat, um uns zu erlösen. Und wenn du diesen Weg nicht gehen willst, musst du dir selber das Heil erarbeiten. Und dann bist du den frommen Taten unterworfen, die so perfekt sein müssen, dass du damit in den Himmel kommen könntest. Das wird ein harter Weg. Und dann zählen tatsächlich 5 Minuten, ob du zu spät oder zu früh kommst, ob deine Worte richtig sind oder falsch. ob die Art und Weise, wie du diese Art Gottesdienst feierst oder nicht feierst, richtig ist oder nicht. Entweder wir leben aufgrund der Gnade durch Jesus Christus, oder wir müssen uns den Himmel, die Erlösung, das Heil selber erarbeiten. Entweder wir feiern den neuen Bund, den uns Jesus schenkt, und nehmen ihn ganz und gar an. Aber das ist schwer in einer Leistungsgesellschaft, wo man zu der Firma gehört, die Spitzenprodukte gewohnt ist, an den Mann zu bringen. Nichts dazu tun zu dürfen. Sich von Gott beschenken lassen zu müssen, ganz abhängig von ihm zu sein, seine Eigenständigkeit, die eigene Eigenständigkeit aufgeben zu müssen. Das Abendmahl redet ja auch davon, dass uns Gott als Sünder anspricht, nicht als Leistungsträger. Wenn wir das akzeptieren, das Abendmahl auf uns, zu uns nehmen, in uns aufnehmen, heißt das: Herr, ich akzeptiere dein Urteil über mich, dass ich es nötig habe, von dir Vergebung geschenkt zu bekommen. Und das ist eine Herausforderung, zu akzeptieren, dass man Sünder ist. Ich habe es schon mal in einer Predigt genannt, das Beispiel, als ich als junger Pastor in einer Gemeinde war, mit Nachbarchristen zusammen. Wer sind Sie denn als Freikirchler? Wir haben uns gegenseitig vorgestellt. Ich habe versucht, meinen Glauben so ein wenig zu bezeugen und habe davon geredet, dass mir klar ist, dass wir als Christen Sünder sind. Und dann ging die Diskussion an dieser Stelle los. Wir sind doch keine Sünder. Das Abendmahl redet davon, dass wir Sünder sind, dass ich Sünder bin und der Vergebung durch Christus bedarf. Wer lässt sich das schon gerne sagen? Man gehört zur Kirche, aber lehnt es ab, Sünder zu sein? Man geht zur Kirche und sagt, aber mit Jesus will ich nichts zu tun haben? Wenn wir das Abendmahl, das Wort vom Kreuz, tatsächlich zu uns nehmen und damit verkünden, verkündigen wir, dass Jesus für uns gestorben ist, weil wir es nötig haben. Weil wir es nötig haben, weil wir sonst nicht den Weg in den Himmel, in die Erlösung hätten. Je präziser und deutlicher man das sagt, desto mehr Druck von vorne werden wir kriegen. Je mehr man das verwässert, desto mehr merken andere gar nicht, welche Art von Religiosität in unserem Herzen ist. Je deutlicher man das sagt, nur Christus, desto mehr wird Wind von vorne kommen. Die Erfahrung des Paulus ist, das Wort vom Kreuz spaltet. Es gibt auf der einen Seite Ärger. Und auf der anderen Seite, bei denen, die es fröhlich annehmen, entsteht etwas, was Paulus mit Gotteskraft bezeichnet. Entsteht die Weisheit Gottes und das Wirken Gottes in meinem Leben. Menschen werden heil und gesund in seiner Nähe. Und das hat Paulus nicht in der Hand, sondern das sieht er, das nimmt er wahr. Auf der einen Seite entsteht Ärger, ohne dass er die Leute ärgert. Und auf der anderen Seite entsteht neues Leben und Heilung, ohne dass er die Leute heilt. Gott wirkt. Immer Markus am Ende steht, dass der Herr sein Wort, dieses Wort bezeugt durch sein Handeln, dass er dieses Wort bestätigt durch sein Mitwirken. Und das eine ist tatsächlich, dass Menschen es vehement ablehnen und auf der anderen Seite, dass Menschen ganz neu zum Leben durchdringen und wahrnehmen, dass das, was geschieht, aus der Hand Gottes kommen muss, denn von Paulus haben sie es nicht. Und dann gilt das, was Paulus hier sagt: den Griechen und auch den Juden, das heißt all denjenigen, die es annehmen, neues Leben und ewiges Leben aus seiner Hand. Und es entsteht die seltsame Erfahrung, dass Gemeinde Jesu aus Menschen besteht, die mühselig und beladen sind. Mühselig und beladene Menschen, die immer wieder bedürftig sind, von Gott neu angerührt zu werden. Das ist das Verhalten Gott gegenüber. Dass ich mit leeren Händen vor ihm erscheine und sage, Herr, ich kann nicht mehr. Ich bin darauf angewiesen, dass du mir meine Hände füllst. Das ist genau das, was Gott möchte, dass wir wahrnehmen und merken, dass wir von seinem Segen und von seiner Fülle leben dürfen. Und das, was Paulus hier am Ende dieses Predigttextes schreibt, ist zutiefst das Ziel Gottes, damit sich vor Gott niemand rühme. Damit niemand sagt, ich bin Leistungsträger des Reiches Gottes. Ohne mich würde dein Reich ja doch nur sich in Luft auflösen, o Herr. Wehe uns, wenn wir Gemeinde auf diese Art und Weise bauen. Und dann sagt er der Gemeinde in Korinth, schaut euch doch an, da sind doch keine tollen Leute unter euch. Wenn ich als Pastor das zu euch sagen würde, schaut euch doch um, guckt doch mal, wer neben euch sitzt. Das sind doch keine tollen Leute. Was für eine Beleidigung der Zuhörerschaft. Aber ich glaube, Paulus trifft da den Nagel auf den Kopf. Schau dir doch mal an, wenn du hinter seine Fassade schauen würdest, das könntest, was würdest du da sehen? Wenn jemand hinter deine Fassade schauen könnte, was würde er da sehen? Ein Leistungsträger des Reiches Gottes? Ein Edlen im Namen des Herrn? Ein Superheiligen? Bei Gott können wir ehrlich sein, weil er sowieso weiß, dass wir Sünder sind. Wir brauchen keine fromme Fassade. Gott hat es zu seiner Ehre gemacht, mühselige und beladene, gescheiterte Personen zu sich zu rufen. Schaut euch den Paulus und den Petrus an. Herr, wenn alle dich verlassen, ich halte zu dir. Dreimal kräht der Hahn und Paul und Petrus merkt, am See Genezareth kommt Jesus ihm entgegen und sagt, na, Petrus, hast du mich jetzt lieber als alle anderen? O Herr, du weißt, was geworden ist. Und diesem Mann, der gescheitert ist, dem sagt er, weide meine Schafe. Du bist der Felsen meiner Gemeinde. Was für ein Felsen, was für ein wackeliges Röhrchen im Wind. Gott nimmt es zu seiner Ehre, diejenigen zu berufen, die schwach sind, die mühselig sind, die Sorgen haben, die aus ihrer eigenen Kraft nichts bewerkstelligen, damit man wahrnimmt, dass durch ihn der Segen kommt und nicht durch mich und nicht durch dich. Wir verkündigen seinen neuen Bund, nicht unsere Fähigkeiten, nicht unsere Heiligkeit, nicht unsere geistliche Größe, sondern sein Handeln. Lasst uns das beim Abendmahl nicht vergessen. Wir verkündigen das Kreuz Jesu. Jesus ist für uns ans Fluchholz gegangen, an den Ort, wo Sünde hingehört. Er hat all unsere Sünde getragen. Sie steht unter dem Fluch Gottes. Wenn du sie selber tragen musst, stehst du unter dem Fluch Gottes. Du darfst deine Sünde selber tragen. Du darfst versuchen, damit in das Reich Gottes zu kommen. Oder du kannst deine Schuld und Sünde bei Jesus abgeben und merken, dass er mühselige und beladene, dass er Sünder zu sich ruft und ihnen zur Seite steht. Lasst uns miteinander beten und ihn preisen für das, was er für uns getan hat.